Heiliger Geist. Ein Thema und eine Thematik und Gottes Geist, das irgendwie manchmal gar nicht so greifbar ist. Als ich aufgewachsen bin, war das in einer Brüdergemeinde. Und in meiner Teenie-Zeit war ich einer Pfingstgemeinde, also einer pfingstcharismatischen Gemeinde. Und immer wenn ich davon erzählt habe, dann gab es viele, die gesagt haben, oh, die Pfingstcharismatiker, die sind ganz schlimm. Und ich konnte das nicht verstehen, weil in den Gottesdiensten, in denen ich war und in den Jugendstunden, war das natürlich mal so, dass die Leute auf den Knien saßen und die Hände gehoben haben, ja, oder mal wild getanzt haben, aber es war irgendwie nichts komisch. Als ich dann im Studium eine Kontextanalyse machen durfte in Passau und da auch eine pfingstcharismatische Gemeinde besucht habe, wusste ich, was die Leute meinen mit die Pfingstcharismatiker, sie sind komisch. Die haben nämlich zwischendurch alle durcheinander gebrabbelt. Ja, dann fing die Predigt an, dann hat einer irgendein Wort Gottes und dann wurde da in Sprachen gebeten und das. Und es war ziemlich, ziemlich verwirrend. Und in der Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, kam es ja auch so ein bisschen verwirrend rüber. Und irgendwann, so endet dieser Text in Vers 13, fingen sie an zu sagen, dass die doch wohl Wein getrunken haben. Die sind doch bestimmt betrunken und deswegen brabbeln die so und sind auf irgendwelchen anderen Sprachen unterwegs. Nun kenne ich ein paar Menschen, die auch gerne mal einen über den Durst trinken. Ja, wenn man im Sportverein ist, kommt das schon mal vor. Ich habe die aber noch nie in einer anderen Sprache reden hören. Also außer lallen, außer dass die Zunge schwer wird. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr schon mal jemanden gehört habt. Und ich meine, wenn wir den Bibeltext weiterlesen, erklärt Petrus das ja auch wunderbar. Aber ich habe auch noch keinen erlebt, vielleicht habt ihr jemanden erlebt, der nach Alkoholkonsum eine andere Sprache beherrschte. Kannte ich nicht. Jetzt ist es so, dass ich mich total auf diesen Sonntag heute Morgen gefreut habe. Weil der Heilige Geist, es ist so eine Person, ein Teil Gottes, die relativ bekannt ist. Ja, wir Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die auch in jedem von uns wohnt, die aber immer und ganz häufig mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, ja, man Papa im Himmel, alles gut, Jesus Christus super und der Heilige Geist, den können wir nicht greifen. Ich gebe euch schon mal so eine kleine Information, wo wir hingehen werden im Gottesdienst, und zwar zu zeigen, der Heilige Geist ist Teil Gottes und da er Teil Gottes ist, ist er genauso, wie wir den Vater und den Sohn kennen. Das heißt, er ist nicht verwirrend. Er bringt nicht Sachen durcheinander. Die Bibel sagt im Alten Testament ganz häufig, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und warum sollte dann ein Teil Gottes, der Heilige Geist, nicht in Ordnung sein und keine Ordnung bringen? Und ich versuche heute ein bisschen mit euch so durchzugehen, so ein paar große Punkte anzugehen. Und ich fange mal an mit einem Teil aus dem Alten Testament. Und so werde ich vorgehen, dass wir immer Altes und Neues angucken, wie der Geist Gottes im Alten gewirkt hat, wie er im Neuen gewirkt hat und was das so zusammen, wo das zusammengehört. Richter 3, die Verse 9 bis 11. Doch als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr ihnen einen Mann, der das Volk retten sollte. Sein Name war Othniel und er war der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Der Geist des Herrn kam über ihn und er wurde zum Richter in Israel. Othniel zog in den Kampf und der Herr schenkte ihm den Sieg über Kushan Rishathaim, den König von Aram. Danach herrschte 40 Jahre lang Frieden im Land. Ich habe ganz bewusst Othniel genannt, weil Othniel war der Name, über den sich unsere Beuler am meisten kaputt gelacht haben. Und das Coole ist, wenn man das Richterbuch liest, liest man immer wieder die Passagen, wo der Geist Gottes auf einzelne Leute kommt, die zu Richtern werden und Gutes tun. Hier kommt also der Heilige Geist auf Othniel. Und was macht Othniel? Othniel befreit die Israeliten von der Macht der anderen Völker. Er besiegt den König von Aram. Er bringt Ordnung. Gott hört das Schreien seines Volkes. Und es geht ihm nicht am Hintern vorbei, sondern er bekommt es mit und er schickt Hilfe. Er wusste auch, dass Jesus irgendwann mal kommen wird und oder Jesus irgendwann schicken wird und Jesus alles retten wird, jeden erretten wird und alles befreien wird. Aber punktuell im Alten Testament schickt er immer seinen Geist, der auf die Leute kommt und die Gutes tun. Das heißt, wenn wir heutzutage wissen, dass wir den Geist Gottes in uns haben, dann können wir auch so manche Kämpfe gewinnen. Natürlich, wie Paulus sagen würde, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten aus den Himmeln. Ja, wir kämpfen, wenn wir uns streiten, meistens nicht gegen den Menschen an sich, sondern gegen eine unterschiedliche Ansichtsweise. Und im Alten Testament sehen wir immer wieder punktuell, wo der Geist Gottes kommt und Wunder bewirkt und Großes tut. Der Othniel verändert sich so und bekommt so die Kraft Gottes, dass er helfen kann, dass er verändern kann. Im Neuen Testament spricht Jesus an verschiedenen Stellen immer wieder von dem Geist, der Wahrheit vom Geist Gottes. Und ich lese euch aus Johannes 16, die Verse 7 bis 15. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird nicht der Ratgeber kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Jesus hat an verschiedenen Stellen gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe und was der Vater schon getan hat und mir als Auftrag gegeben hat. Und hier sagt er über den Heiligen Geist, das wird genauso sein. Der Geist Gottes, der auf euch kommen wird und in euch leben wird, kann nur das tun und bestätigen, was ihr von mir habt. Das ist vielleicht so eine Art Befehlskette, wobei es bei Gott keine Hierarchie gibt, sondern sie sind alle gleich. Nur Gott ist im Himmel, Jesus hat uns gerettet, ist auch wieder im Himmel und der Heilige Geist ist seit Pfingsten in uns und kommt auf uns, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir ihm nachfolgen. Und so hat Jesus das schon vorausgesagt. Das passiert, wenn der Heilige Geist kommt, dass wir die Verbindung haben zu Gott und dass er uns weitergibt in Impulsen, in Gebeten, im hörenden Gebet und auf verschiedene Art und Weisen, wo wir aufnehmen können, was Gott uns sagen will. Ein großes Thema zuerst. Wunder, Träume und Visionen. Das ist so ein Punkt, der ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist ganz schwierig manchmal. Und ich kann das verstehen, dass das für viele nicht immer dieses Juhu-Thema ist, weil wenn mir ein Mensch begegnet, der sagt, Gott hat mir gesagt, dann ist es für mich immer so ein, okay, ich will das mindestens mal ein, zwei, dreimal prüfen. Wenn ich aber jemanden höre, der sagt, ich habe was empfangen und es kann sein, dass Gott dir das sagen will, ist es rein von der Formulierung schon ganz anders. Und ich finde das genial, dass wir auch diese Stellen im Alten und im Neuen Testament lesen können, was Visionen, was Träume und was Wunder mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Hesekiel 8. Am fünften Tag des sechsten Monats im sechsten Jahr erfasste mich die Hand Gottes des Herrn, während sich die führenden Männer von Juda bei mir in meinem Haus aufhielten. Ich sah eine Gestalt, die wie ein Mann aussah. Von den Hüften abwärts war er wie eine lodernde Flamme und von den Hüften aufwärts glänzte er wie das Licht, wie leuchtende Bronze. Er streckte etwas wie eine Hand aus und packte mich an meinen Haaren. Dann hob der Geist mich zwischen Himmel und Erde empor und brachte mich in einer göttlichen Vision nach Jerusalem, zum Eingang des inneren Nordtors. Dort stand ein großes Götzenbild, das den Zorn des Herrn hervorrief. Plötzlich erschien dort die Herrlichkeit des Gottes von Israel, genauso wie ich sie im Tal gesehen hatte. Der Herr sagte zu mir: Menschenkind, schau nach Norden. Ich wandte den Kopf nach Norden und dort nördlich vom Altartor stand das Götzenbild am Eingang, das den Herrn in Zorn versetzte. Menschenkind, sagte er, siehst du, was sie tun? Siehst du die abscheulichen Taten, die das Volk der Israeliten begeht, um mich aus meinem Tempel zu vertreiben? Aber ich werde dir Dinge zeigen, die noch widerwärtiger sind. Ein Ausschnitt aus Hesekiel, wo im weiteren Verlauf immer wieder diese Parts vorkommen, wo er an Orte gesetzt wird und wo er ein Gespräch mit Gott hat. Und von den großen Männern kennen wir das auch, von Mose und von David und von Jakob, wo direkte Gespräche sind. Und wie würden wir das bezeichnen? Als Vision. Ja, als er in der Wüste einschlief und dann die Leiter in den Himmel sah, wo die Engel hinab und hinauf fahren. Also diese Wunder und Träume und Visionen. Und daran ist gar nichts komisch und sonderbar, sondern hier wird bestätigt, dass Gottes ein Greuel ist, was Israel zu der Zeit tut, indem sie Astarte-Bilder anpreisen und anbeten und Baalskult vollziehen. Und der Geist Gottes kommt und zeigt dem Hesekiel das und zeigt ihm auch im weiteren Verlauf, ihr könnt das ja gerne zu Hause nachlesen, was passieren wird, wie er das aufhalten wird, weil es ihm eben ein Greuel ist. Im Neuen Testament gibt es auch eine Person, die wie Hesekiel an einen anderen Ort versetzt wird. Apostelgeschichte 8. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn: Geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du, was du da liest? Wie es weitergeht, wissen viele von uns. Deswegen lese ich ab Vers 39 weiter. Und wer das nicht weiß, der darf das zu Hause nachlesen oder nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Auf jeden Fall lässt sich der äthiopische Diener taufen. Und ab Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündigte die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Ich habe einmal hier gepredigt, ich glaube, das war einer meiner ersten Predigten, wo ich euch gesagt habe, wie cool ich das fand, dass Science Fiction schon in der Bibel stattgefunden hat oder dass die ihre Ideen aus der Bibel ziehen. Hier wird ein Mensch gebeamt, würden wir in dieser Sprache sagen. Er wird vom Geist Gottes weggehoben. Auch total spannend, wie der Geist Gottes uns bewegen kann. Ich habe es leider noch nicht erlebt, aber wenn ich das hier lese und daran glaube, dass Gottes Wort real ist, dann glaube ich daran, dass der Geist Gottes da gewirkt hat. Ich meine, er hat Philippus erstmal zu diesem Kämmerer hingeschickt und ihm gesagt: Lauf daneben her. Ich weiß nicht, ob er das als Stimme wahrgenommen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das, wie wir das häufig erleben, als inneren Impuls wahrnehmen. Dass wir spüren: Geh doch mal dahin. Und wenn ihr so eine Stimme hört: Geh doch mal dahin, dann weiß ich das von mir selber, dass das die Punkte sind, wo wir dann anfangen mit uns selbst und ich würde sagen mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Nee, ich muss doch einkaufen, ich muss schnell wieder zu Hause sein. Geh doch einfach mal hin. Nein, ich habe noch das und das zu tun. Das würde ich sagen, ist der Heilige Geist, der uns in Situationen hineinführen will. Weil häufig, das haben wir gelernt in unserer ganzen Karriere, in unserer Jungschar, in Gottesdiensten, sollen wir doch Gott darum bitten, dass er uns herausfordert und Momente schenkt, in denen wir ihn erleben dürfen, indem wir Zeugnis von ihm geben dürfen. Und wenn wir das beten, müssen wir auch damit rechnen, dass Gott handelt und dass er das Gebet erhört und uns dahin schickt, wo wir entweder nicht sein wollen oder er uns gerade haben will. Und es gibt Momente, wo wir auch darum beten, dass Gott zu uns in Träumen und Visionen spricht. Warum beten wir das? Weil es die Bibel sagt. Die Jünglinge werden Träume haben, die Alten werden Visionen haben. Das sind ja keine Worte, die irgendwo aufgeschrieben stehen und wo wir sagen, ist alles gut. Wir erwarten das doch, dass der Geist Gottes zu uns redet. Und wenn ich ein solches Erlebnis als Teenie nicht gehabt hätte, wäre ich vermutlich heute Morgen nicht hier. Ich habe als 13-40er Teenie in einem Missionsgottesdienst die Aufforderung gekriegt, dass wir unsere Augen schließen sollen und dass Gott uns zeigen will durch seinen Geist, was er für uns vorhat. Und das passte total gut, weil ich mir das halbe Jahr vorher Gedanken gemacht habe und zu Gott immer wieder gebetet habe, Gott, wenn du mir nicht zeigst, was du mit meinem Leben vorhast, dann weiß ich nicht, warum ich dir nachfolgen soll. Dann bist du entweder nicht existent oder ich habe keine Verbindung zu dir. Und in diesem Moment war es dann so, wo wir zur Ruhe gekommen sind und ich, ja, brav, wie man das so macht, die Augen geschlossen habe, auf einmal vor meinem geistigen Auge eine Weltkugel gesehen habe. Und es war der Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, ich warte ab. Dann hat sich die so gedreht und dann kam Südamerika nach vorne. Und von Südamerika hob sich nochmal Brasilien ab. Und ich habe gedacht, wie spannend. Ich bin gar nicht in diese Zeit gegangen mit der Erwartung, Gott zeigt was, aber ich habe mich überraschen lassen. Und das ist für mein Leben ein so starker Ankerpunkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich will in diese Richtung weitergehen. Ich habe den Wunsch, Gott vollzeitlich zu dienen. Und wenn es in Brasilien sein soll, was aktuell noch nicht der Fall ist, von meinem inneren Gefühl her, dann mache ich das. Und dann hat sich der Weg dahin gebahnt. Aber es war der Punkt, wo ich auch mal einer übernatürlichen Handlung Gottes Raum gegeben habe. Und ich wünsche mir das, dass ihr diese Erfahrung auch macht, weil der Geist Gottes jedem individuell begegnen kann. Jedem so, wie er es gerade braucht. Durch ein Gebet, durch einen Zuspruch, durch ein Bibelwort, durch eine Vision oder durch einen Traum. Wenn ihr in den nächsten Wochen einen Traum habt, der nicht abstrus ist, dann und aufwacht und euch noch daran erinnern könnt, dann gebe ich euch mal einen Tipp, legt euch ein kleines Notizbuch neben das Bett und schreibt mal auf, was ihr geträumt habt. Vielleicht wiederholt sich der Traum. Und wenn ihr Fragen dazu habt, was hat der König von Ägypten gemacht? Der hat sich jemanden gesucht, der das deuten kann. Und wenn wir daran glauben, dass der Heilige Geist der gleiche ist in jedem von uns und ihr Träume und Visionen kriegt, dann lasst uns doch miteinander sprechen. Vielleicht hat Gott euch einen Blick für die Gemeinde, für das Dorf, für eure Umwelt gegeben, den wir brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Herausfordernd, aber vielleicht möglich. Der Geist Gottes ist ein Geschenk. Er wird geschenkt. Im Alten Testament punktuell, wo er auf die Einzelnen kommt. Und im Neuen Testament wird er uns verheißen durch das Pfingstfest. 1. Samuel 16, Vers 13. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. König David ist einer der bedeutendsten Figuren im Alten Testament. Wenn man liest im Samuel und in den Königen, was Gott alles durch ihn getan hat, wo er auch zu Fall gekommen ist, ja, aber was er auch getan hat. Und das alles vom Geist Gottes beseelt. Der Geist Gottes, der auf ihn kommt und ihn in seine Bestimmung führt. Im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das nichts anderes. Matthäus 3, 16 und 17. Als Jesus, Sohn Gottes und Gott selber, gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Der Heilige Geist die Autorität Gottes, die in und durch uns Menschen wirkt, kommt hier auch nochmal bewusst auf Jesus. Jesus nimmt sich nicht raus und sagt, nee, ich bin was Besonderes. Jesus ist unser Vorbild. Allein deswegen ist schon diese Stelle der Hammer. Der Heilige Geist kommt auf Jesus und das ist diese Verbindung. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und der Heilige Geist gibt ihm die Kraft und fängt an, durch ihn durchzuwirken. Und auch deswegen sagt Jesus immer wieder, ich kann nicht das tun, ehe ich es nicht dem Vater habe tun sehen. Weil der Geist Gottes die Verbindung ist. Und diese Zusage sagt Paulus uns auch zu. Epheser 1. Durch Christus habt ihr nun, auch ihr nun, die Wahrheit gehört. Die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hatte, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was macht also der Heilige Geist? Ich mache das häufig bewusst zum Abschluss des Segens, dass ich sage, der Geist Gottes, der euch bestätigt, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist nicht eine Floskel, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eine bewusste Formulierung, weil ihr, und wir alle kennen das, dass wir immer wieder in Momente kommen, wo wir hinterfragen, sind wir wirklich gerettet? Sind wir mit Gott unterwegs? Und der Heilige Geist tut das. Der Heilige Geist bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und er bestätigt uns auch, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Er führt uns an, indem wir Gott ehren, indem wir ihm die Ehre geben und indem wir ihn hochhalten. Wie erkennen wir, dass es der Geist Gottes ist, der in uns wirkt? Das sind ja alles große Geschichten und große Parts, die ich gerade gelesen habe. Aber wie erkennen wir denn nun, ob es der Geist Gottes ist oder nicht? Das ist ja das, wovor wir Angst haben, weil wir es vielleicht nicht eingrenzen können und weil wir nicht sagen können, ist es so oder ist es so. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Wie kann ein Teil Gottes etwas gegen Gott tun? Wie kann der Heilige Geist in und durch uns wirken und es ist nicht zu Gottes Herrlichkeit? Ich würde sagen, anhand der Bibelstelle und einiger, die ich gleich noch lesen werde, geht es nicht. Der Heilige Geist führt und leitet uns immer an, Gott die Ehre zu geben, Gott groß zu halten und nicht ihn irgendwie und uns einander hochzuhalten oder falsch zu halten, das falsche Zeugnis weiterzugeben. Wenn du merkst, ein Mensch fängt an, sich selber zu loben und sich über andere zu stellen, dann glaube ich nicht daran, dass das der Heilige Geist durch ihn ist, sondern dass das sein eigener Geist ist. Wenn ich aber merke, dass es Menschen gibt, die Gott über alles stellen und die sagen, ich bin dankbar für das, dass Gott mich benutzt, aber ihm gebührt alle Ehre, dann würde ich sagen, das ist der Geist Gottes, der wirkt. Und König Saul musste das auch ziemlich schmerzhaft erfahren und daran kann man unterscheiden, an welchen Stellen wirkt der Geist Gottes und wirkt ein anderer Geist. 1. Samuel 10, die Verse 10 und 11. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann inmitten unter ihnen prophetisch zu reden. Seine Freunde sahen, wie er mit den Propheten weissagte und riefen sich gegenseitig zu, was ist passiert? Gehört Saul denn auch zu den Propheten? Wie ist der Sohn von Kisch zum Propheten geworden? Saul wird von dem Geist Gottes gepackt. Und inmitten der ganzen Prophetengruppe, die ihm begegnet, passiert es, dass er auch prophetisch redet. Und es ist zur Verwunderung seiner Freunde. Und vielleicht passiert auch irgendwann in deinem Leben mal was, was dein Umfeld verwundert. Aber es ist ein guter Geist, wenn er Gott ehrt. Und auch wenn es eine prophetische Rede ist und auch wenn es was ist, was wir vielleicht im ersten Moment nicht deuten können. Aber vielleicht ist einer im Raum, der es deuten kann. Gottes Geist wirkt. Und Saul musste auch erfahren, wie das ist, wenn eben nicht Gottes Geist durch ihn wirkt, sondern ein anderer. 1. Samuel 18. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und jetzt mit David war. Wenn es nicht der Geist Gottes ist, bringt er keine Ordnung. Dann ist es Chaos. Dann ist das, was passiert, nicht göttlich. Und wir dürfen vertrauen darauf, dass da, wo der Geist Gottes in und durch uns wirkt, Gott verherrlicht wird und es Ordnung herrscht. Vielleicht nicht die strukturelle Ordnung, die wir als Deutschen gewohnt sind, aber Ordnung zu seiner Ehre. Und auch Tanzen kann in einer gewissen Form zur Ordnung, in gewissen Form Ordnung sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Geist Gottes wirkt. Nur es gibt aber auch einen Indiz, wo klar ist, dass es nicht der Geist Gottes ist. Wenn die Ordnung fehlt und es nichts Gutes bringt. Wenn der böse Geist hier Saul dazu führt, dass er tobt, Tobsuchtsanfälle bekommt und Negatives tut, indem er versucht, einen zu verletzen, dann ist das ein klares Indiz. Das kann nicht der Geist Gottes tun. Der Geist Gottes führt uns zum Leben, weil er uns ins ewige Leben führen will. Er führt zum Leben. Abschließend noch der Wunsch, dass wir ihn mehr wirken lassen. Und in Johannes 14 spricht wieder Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube fest daran, dass der Geist Gottes in und durch uns wirkt. Wenn wir in Gesprächen sind und uns auf einmal eine Bibelstelle bewusst wird oder was wir was sagen wollen, dann glaube ich fest daran, dass das der Geist Gottes ist, der in und durch uns wirkt. Wenn wir auf einmal den Eindruck haben, einen Menschen zu umarmen, ihm Mut zuzusprechen oder ihm einfach nur in den Arm zu halten, dann glaube ich fest daran, dass das der Geist Gottes ist. Wenn du den Drang verspürst, für mehr Gerechtigkeit einzutreten, mit Leuten zusammen für etwas Bestimmtes zu beten, dann glaube ich fest daran, dass das der Geist Gottes ist. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir anfangen, dem Geist Gottes mehr Raum in unseren Herzen, in unserem Leben und in unserem Denken und Sein zu geben, dass sich Sachen verändern. Vielleicht im ersten Moment so, dass wir es nicht greifen können und etwas komisch finden. Aber ihr spürt selber, ob es in eine gute oder eine schlechte Richtung hingeht. Und ich wünsche euch das und ich glaube fest daran, dass der Geist Gottes in uns und durch uns noch Größeres wirken will, als das, was wir uns selber zutrauen. Ich bete. Heiliger Geist, du bist es, der uns erfüllt. Du bist es, der in uns wirkt und der uns bestätigt, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind. Du bist es aber auch, den wir häufig nicht greifen können, weil wir Angst haben, dass du durch uns Dinge tust, die uns vielleicht peinlich sein könnten. Und deshalb bitte ich dich ganz besonders, dass du uns bestätigst, dass du nur das tun kannst, was Gott durch uns tun will. Und dass du uns auch nur so weit führst, wie Gott uns führen würde. Und weil du Gott bist, danken wir dir, dass du uns neu herausfordern willst. Und dass, wenn wir singen, dass du kommen sollst und dass du uns neu erfüllen sollst, dann dürfen wir gewiss sein, dass du das tust. Ich bitte dich für mehr Freiheit und ja, dass wir dich auch als Teil der Dreieinigkeit verstehen und anerkennen. Segne du uns und geh du mit uns weiter durch diesen Gottesdienst und in diesem Pfingstfesttag. In Jesu Namen. Amen.